Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Vor exakt einer Woche wurde in Genf ein Friedensfahrplan für die Ostukraine erstellt. Doch heute ist das Land vom Frieden weiter entfernt als je zuvor. Das ist ein Tagesthema heute. Aber wir schauen auch nach Bangladesch. Dort stürzte vor einem Jahr die Textilfabrik Rana Plaza ein. Hunderte Menschen starben. Außerdem berichten wir vom Prozess gegen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone. Und wir besuchen das Wunder von Costa Rica, das die Heiligsprechung von Johannes Paul II. Möglich macht. Bislang haben sich Ukrainer und Russen meist mit Wortgefechten begnügt. Doch nun könnte sich das ändern. Es gibt Tote. Und es gibt die große Sorge, dass im Osten des Landes blitzschnell ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte. Im Kampf um das größte Waffenlager der ukrainischen Armee wurde heute ein Mensch verletzt und ganz in der Nähe in Slawiansk wurden 5 Separatisten getötet. Was Russlands Präsident Putin prompt von einem Verbrechen reden und ein Militärmanöver an der russisch-ukrainischen Grenze anordnen ließ. Was genau passiert, das zu beurteilen, wird von außen immer schwieriger. Deshalb fuhr unser Korrespondent Henrik Hübschen heute zu dem umkämpften Waffenlager, von dem die Separatisten sagen, sie kontrollierten es, die Ukraine aber geben an, es heute zurückerobert zu haben.
Das Waffendepot von Artemivsk. Das Einzige, was hier vom abgewehrten pro-russischen Angriff zeugt, sind ein paar zerbrochene Scheiben im Pförtnerhaus. Doch was sich hier gegen 3 Uhr morgens abgespielt hat, muss dramatisch gewesen sein. Wir treffen Alisa Berezutska. Auf Facebook hatte sie beschrieben, wie sie durch Schüsse und Explosionen aus dem Schlaf gerissen wurde. Die Wohnung ihrer Eltern liegt rund 1 Kilometer entfernt vom Waffendepot. Es gab viele Granatexplosionen, Schüsse und diese riesigen Hubschrauber, die niedrig über unser Haus geflogen sind. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Rausrennen oder drinbleiben. Wir hatten Angst, dass sie Bomben werfen. Alisa, selber russischsprachig, lebt eigentlich in Kiew, ist nur für die Osterferien in ihre Heimatstadt gereist. Eine bislang friedliche Kleinstadt, die plötzlich zum Symbol für eine wehrhafte Ukraine geworden ist. Und zur wichtigen Erfolgsmeldung in der neuen Antiterroroperation der ukrainischen Übergangsregierung. Das Lager wurde von Separatisten angegriffen, aber es ist unseren Soldaten gelungen, den Angriff abzuwehren. Ein Soldat soll dabei verletzt worden sein. Weitaus blutiger die Kämpfe rund um die prorussische Hochburg Slawiansk. Bei der Zerstörung von 3 Straßensperren der prorussischen Milizen töteten ukrainische Truppen dort nach eigenen Angaben 5 Separatisten. In die Stadt selbst sind bislang keine Truppen eingerückt. Die Separatisten rufen unterdessen immer lauter nach Unterstützung aus Russland. Der Völkermord an der unschuldigen Bevölkerung durch die ukrainische Junta ist Faschismus in seiner übelsten Ausprägung. Wir rufen die Bevölkerung auf, sich zu erheben und erklären die totale Mobilisierung. Ähnlich scharfe Töne kamen heute fast wortgleich aus Moskau. Sollte das Militär tatsächlich gegen die eigene Bevölkerung vorgehen, dann ist das ein schweres Verbrechen am eigenen Volk. Wenn diese Entscheidung getroffen wurde, dann handelt es sich in meinen Augen um eine Junta. Auch die Legitimität der ukrainischen Präsidentschaftswahlen Ende Mai sei damit fraglich. Als Reaktion auf die ukrainische Offensive haben die russischen Streitkräfte Manöver direkt hinter der Grenze begonnen. Eine Entwicklung, die Alisa Berezutska erschreckt, aber nicht überrascht. Sie ist überzeugt, die Ereignisse in der Ostukraine folgen einem gezielten Plan aus Moskau. Ich bin sicher, das Ganze wird nicht von Einheimischen organisiert und bezahlt. Natürlich unterstützen auch ein paar Einheimische die Milizen, aber das ist ja normal. Für jede Idee finden sich irgendwelche Unterstützer. Alisa Berezutska ist am Abend wieder abgereist ins sichere Kiew. Doch die Sorge um ihre Eltern in der umkämpften Ostukraine reist mit.
Und genau dort in der Ostukraine beobachtet Goline Attai für uns die Entwicklungen. Goline, wir haben die russischen Übungsmanöver an der Grenze gerade gesehen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass russische Truppen tatsächlich bald in die Ukraine einmarschieren?
Karin, darüber gibt es sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen. Ich glaube im Moment nicht an einen unmittelbar bevorstehenden Einmarsch, weil er eben für Moskau zu riskant wäre und weil im Moment die doch sehr unkonventionelle Kriegsführung Moskaus hier in der Ukraine perfekt funktioniert. Die besteht zum einen aus einem abschreckenden Truppenaufmarsch an der Grenze hier und aus einer, ich sage mal, subversiven Strategie, die sich freiwilliger russischer Kriegstouristen bedient, aber auch Agenten, Söldner, Provokateure, lokale Kriminelle, lokale Eliten, die sich hier perfekt synchron abstimmen. Das mag manchen wie eine billig-zynische Strategie erscheinen, nur man muss auch feststellen, das ist ein Spiel, das sich jede Stunde ändern kann.
Derweil hat das ukrainische Militär ja jetzt den Auftrag, die Separatisten zu entwaffnen. Dabei kam es auch heute, wie wir eben auch gerade gesehen haben, zu Schießereien und Toten. Haben Kiews Soldaten die Kontrolle zurückgewonnen ein wenig oder stehen sie meist vor den Toren der umkämpften Städte?
Ja und nein. Also das ukrainische Militär hat heute zum ersten Mal richtig Zähne gezeigt. Es ist in Richtung Slawiansk marschiert und hat die Stadt eingekesselt nach eigenen Angaben, damit keine Waffen reinkommen können. Hubschrauber haben Flugblätter abgeworfen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Und das sind doch durchaus sehr klug gemachte Flugblätter gewesen. Ukrainische Militärexperten haben uns erzählt, diese Operation sei nicht auf Halt. Die enthalte verschiedene Phasen und werde weitergehen. Man muss aber auch sagen, diese Operation kommt einfach grundsätzlich zu spät, um gezielt zu verlaufen, um unblutig zu verlaufen. Dafür hätte es taktisch gewiefter Verhandlungsführer bedurft, die mit den bewaffneten Separatisten vor Ort gesprochen hätten, und zwar schon viel früher, und nicht irgendwelche Oligarchenpolitiker, die hier auf Wahlkampftour sind in der Ostukraine.
Danke, Goliné, nach Donetsk. Mit einem eingestürzten Gebäude in Bangladesch heute vor einem Jahr zeigte sich die hässliche Fratze der Profitgier des Westens. Was wir hier sehen, sind die Reste des einst neunstöckigen Rana Plaza. Darin nähten täglich tausende Frauen zu Niedrigstlöhnen Kleider für große Textilfirmen aus Europa, die dann bei uns zu Billigpreisen verkauft wurden. Als das Rana Plaza wie ein Kartenhaus zusammensackte, fanden 1138 Menschen in den Trümmern den Tod. Die Betreiber der Nähfabriken hatten die Frauen an jenem Morgen zur Arbeit gezwungen, obwohl die Polizei das einsturzgefährdete Haus tags zuvor geschlossen hatte. Nach diesem Unglück vor einem Jahr gab sich die Branche wie aufgerüttelt. Es müsste unbedingt sich etwas ändern für die Näherinnen in Bangladesch. Hat es auch, berichtet Jürgen Osterhage. Einigen geht es heute noch schlechter.
Shaina Akhtar kann sich nicht mehr freuen. Sie kann nicht mehr lachen. Die traumatischen Erinnerungen an den Einsturz lassen sie nachts nicht mehr schlafen. Nichts ist mehr so wie früher. Noch heute habe ich Schmerzen. Ich kann keine lauten Töne mehr hören. Immer wieder habe ich Angst zu ersticken, Angst, dass ein Gebäude zusammenbricht. Ich kann das schreckliche Unglück einfach nicht vergessen. 48 Stunden lag sie hilflos unter den Trümmern, eingeklemmt von Mauerstücken und Wandpfeilern. Immer wieder verlor sie das Bewusstsein. Shaina hatte alle Hoffnung aufgegeben, als sie schwer verletzt mit zahlreichen Knochenbrüchen und Quetschungen geborgen wurde. Meine körperlichen Verletzungen sind geheilt, meine Seele nicht. Manchmal fühle ich mich ruhelos, manchmal lethargisch. Es ist schrecklich, ich leide sehr. Geändert hat sich seit dem Unglück wenig. Der Mindestlohn wurde angehoben auf 50 Euro im Monat. Bei weitem nicht ausreichend für ein würdiges Leben. Noch immer arbeiten Millionen Beschäftigte, meist Frauen, unter erbärmlichen Bedingungen. Billigstlöhne, lange Arbeitszeiten, Ausbeutung pur. Gewerkschaften werden nach wie vor in vielen Unternehmen unterdrückt. Die Regierung steht nicht an der Seite der Arbeiter. Sie steht immer auf der Seite der Unternehmer. Die Textilindustrie bringt nun einmal viel ausländisches Geld ins Land. Für hohe Profite und damit die Kunden in westlichen Ländern möglichst billig einkaufen können. Das alles auf dem Rücken der Arbeiterinnen. Erst ein Viertel der überlebenden Näherinnen hat wieder einen Job. Dazu kommt, die versprochenen Entschädigungen für die Opfer, vor allem auch von westlichen Unternehmen, kommen nur spärlich. Knapp 400 Euro hat Shaina Akhtar bisher erhalten von einer privaten Hilfsorganisation. Aber nicht von deutschen Firmen, für die sie auch genäht hat. Die 33-Jährige hat seit kurzem wieder einen Job. Doch richtig freuen kann sie sich darüber nicht. Denn ein Jahr nach dem größten Fabrikunglück in der Geschichte von Bangladesch steckt ein Großteil der Überlebenden weiter in tiefem Elend.
Und warum das so ist, warum die Entschädigung nicht anläuft, darauf schauen wir gleich. Zuvor wollen wir aber zeigen, wer in der Textilbranche eigentlich welchen Anteil vom Kaufpreis erhält. Die Zahlen für unser Beispiel stammen von der Hilfsorganisation Transfer und der Kampagne für saubere Kleidung. Also, von einem T-Shirt, das bei uns im Laden 9,99 Euro kostet, bekommt der Materialhersteller, also der Weber oder der Färber, etwa 1,20 Euro. Genauso viel kostet der Transport. Knapp 40 Cent erhält die Fabrik, in der das T-Shirt gefertigt wird. Der größte Batzen, nämlich etwas mehr als 7 Euro, kassieren Einzelhandel und Werbung. Für die Näherin bleibt am Ende gerade mal 1%. Die Frau in Bangladesch verdient an einem T-Shirt für 9,99 Euro, also jämmerliche 10 Cent. Niemand kann das eigentlich wollen. Aber trotzdem wird nichts daran geändert. Denn nur so können Kaufhäuser und Discounter sich mit Ramschangeboten überbieten. Und genau das erwarten angeblich alle Kunden. Wer kann diesen Kreislauf überhaupt durchbrechen? Und wer will ihn durchbrechen? Marion Kerstold hat Antworten gesucht.
Dieses Angebot bei Kick ist wirklich ein Hammer. 20% auf alles. Und das ausgerechnet heute, am Jahrestag des Einsturzes der Rana Plaza-Näherei in Bangladesch, wo auch Kick schon produziert hatte. Die Rabattaktion zeigt, was beim Klamottenkauf zählt, ist der Preis.
Weil letztendlich muss man dann ja so ehrlich sein, dass das Portemonnaie immer noch irgendwo entscheidet.
Auf den Preis und halt, ja, wie es aussieht, ja, und ob es passt.
Ich gehe jetzt nicht in irgendeinen Laden rein und frage, ob das in Bangladesch hergestellt worden ist.
Für die Kunden sind die komplizierten Lieferketten der Unternehmen mit weiteren Subunternehmen auch kaum noch zu durchschauen. Wo ein T-Shirt herkommt, wie es produziert wurde, im Laden sind die Käufer ahnungslos.
Dazu tragen auch die Unternehmen selber bei, weil sie ja ständig neue Marken kreieren, auch selber Propaganda machen, von Bio-Baumwolle bis über ich weiß nicht was.
Das deutsche Unternehmen Adler zum Beispiel, dessen Kleidung in der eingestürzten Rana Plaza-Fabrik produziert wurde, sieht sich nicht in der Verantwortung.
Adler wird in diesem Zusammenhang genannt, weil einer unserer Lieferanten vor knapp 2 Jahren einen Auftrag dort platziert hat. Er hat dies aber ohne unser Wissen getan, hinter unserem Rücken. Und auch unter vertragsbrüchigem Verstoß gegen unsere Vereinbarung.
Nach dem Einsturz der Fabrik in Bangladesch wurde ein Entschädigungsfonds gegründet. Er soll die verletzten Arbeiterinnen und die Hinterbliebenen unterstützen. Doch statt der etwa 30 Millionen benötigten Euro sind im Fonds bislang nur knapp 11 Millionen Euro angekommen. Zum Beispiel haben C&A, H&M, Kick, Mango und Primark eingezahlt. Dagegen haben sich zum Beispiel NKD, Adler und Benetton nicht am Fonds beteiligt. Deshalb demonstrierte heute in Bonn das Netzwerk für saubere Kleidung vor einem Benetton-Geschäft, um das Unternehmen zur Zahlung aufzufordern. Allerdings sind die Summen, die andere Firmen dem Fonds überwiesen haben, auch überschaubar. Bei Kick waren es zum Beispiel nur etwa 360.000 Euro.
Also es ist im Prinzip wirklich ein Klacks für die Unternehmen, wenn man bedenkt, die Umsätze, die sie machen. Und dass da jetzt niemand einzahlt, ist eine Schande.
Da die Unternehmen nicht freiwillig in den Fonds einzahlen, solle die Bundesregierung die Firmen gesetzlich dazu verpflichten, fordern die Aktivisten.
Davon halte ich nicht viel. Ich denke, es ist wichtig, an die Verantwortung der Unternehmen zu appellieren und zu sehen, dass eben die entsprechenden Summen aufgebracht werden. Gesetzliche Regelungen helfen hier letztlich nicht weiter.
Fakt ist, auch ein Jahr nach dem Einsturz ist immer noch nicht genügend Geld für die Opfer zusammengekommen. Mit ihrer Kritik waren die Aktivisten heute nicht allein. Auch Arbeitsministerin Andrea Nahles und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller forderten die Firmen auf, ihren Teil beizutragen.
Tja, was haben wir gelernt? Ein Jahr nach den mehr als 1100 Toten von Bangladesch. Ein Kommentar von Monika Wagner vom Westdeutschen Rundfunk.
Ich weiß nicht, warum mich die Opfer von Rana Plaza an die ertrunkenen Einwanderer von Lampedusa erinnern. Vielleicht wegen der Krokodilstränen, die in beiden Fällen vergossen werden, ohne dass man wirklich bereit ist, etwas grundsätzlich zu ändern. Oder weil es die hässliche Kehrseite unseres Wohlstandes ist. Armut, die mörderisch wird. Nicht einmal in den Entschädigungsfonds wollen viele Firmen einzahlen. Sie verstecken sich hinter einem Netz von kleinen Zulieferbetrieben und haben im Zweifel nichts gewusst. Gut, Statik und Brandschutz der Fabrikgebäude sollen in Zukunft besser überprüft werden und die Mindestlöhne wurden angehoben, sind allerdings noch immer weit unter einem menschenwürdigen Niveau. Viele Textilfirmen erfahren, wir machen sogar weiter Preisdruck auf die Produzenten in den Billiglohnländern, drohen unverhohlen mit der Verlagerung in noch billigere Länder, weil Gewerkschaften entstehen und höhere Löhne fordern. Da zieht die Karawane dann ganz schnell weiter. Und wir? Wir kaufen weiter diese Produkte, auch aus Hilflosigkeit, weil wir immer wieder hören, dass viele teurere Produkte auch nicht fairer produziert werden und weil man glaubwürdige Fairtrade-Siegel in den meisten Modegeschäften vergeblich sucht. Die freiwillige Selbstkontrolle in der Textilindustrie hat sie wieder einmal versagt. Eine klare gesetzliche Vorschrift ist überfällig. Wer hier verkauft, sollte gezwungen sein, die gesamte Wertschöpfungskette offenzulegen und zu kontrollieren. Dann kostet am Ende ein T-Shirt vielleicht 1 Euro mehr. Selbst das wäre nur ein kleiner Schritt. Aber vielleicht ein erster, um nicht mehr auf blutige Kosten der Ärmsten zu leben.
Monika Wagner kommentierte. Die Ukraine-Krise verstärkt auch bei vielen Georgiern den Wunsch, ihr Land näher an die Europäische Union heranzurücken. Heute hat Bundesaußenminister Steinmeier Georgien besucht und der Ex-Sowjetrepublik Solidarität zugesichert. Mehr in den Nachrichten mit Jens Riva.
Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise haben Steinmeier und sein französischer Amtskollege Fabius Georgien eine engere Anbindung an den Westen in Aussicht gestellt. Schon bald könne ein Assoziierungsabkommen mit der EU geschlossen werden, so Steinmeier. Auch die NATO sei an engeren Verbindungen mit dem Nachbarland Russlands interessiert. Dies sei aber nicht gegen Moskau gerichtet. Russland und Georgien sind seit Jahren wegen abtrünniger Regionen im Konflikt. Die Bundesregierung genehmigt wegen der Ukraine-Krise derzeit keine Rüstungsexporte nach Russland. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Betroffen seien 69 Anträge mit einem Gesamtwert von gut 5 Millionen Euro. Dabei geht es um Rüstungsgüter wie Munition, Handfeuerwaffen und Fahrzeuge. Bei einem Anschlag vor einem Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind 3 US-amerikanische Ärzte ums Leben gekommen. Nach Angaben der Regierung hatte ein Wachmann plötzlich das Feuer eröffnet. Das Krankenhaus der US-Hilfsorganisation CURE liegt im Westen der Stadt. In Afghanistan mehren sich seit Jahresbeginn Anschläge auf Ausländer. Die Friedensbemühungen im Nahen Osten haben einen Rückschlag erlitten. Israel setzte heute die Gespräche mit den Palästinensern aus. Ministerpräsident Netanyahu erklärte nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts, er werde nicht mit einer palästinensischen Regierung verhandeln, die von der radikal-islamischen Hamas gestützt werde. Gestern hatten sich die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas einander angenähert.
7 Jahre bitterste Feindschaft zwischen der radikal-islamischen Hamas und der moderaten Fatah soll nun schlagartig vorbei sein? In Gaza trafen sich heute die Fraktionen zum Gespräch. In nur 5 Wochen soll eine Übergangsregierung stehen, heißt es. Dass Palästinenserpräsident Abbas nun eine Aussöhnung mit der Hamas sucht, die das Existenzrecht Israels nicht anerkennt, wird von Jerusalem schärfstens kritisiert. Im israelischen Verteidigungsministerium tagte heute das Sicherheitskabinett. Es entschied am frühen Abend, die Friedensgespräche mit den Palästinensern abzubrechen. Bereits gestern erklärte Israels Premier beim Besuch des österreichischen Außenministers unmissverständlich: Präsident Abbas muss wählen, will er Frieden mit der Hamas oder mit Israel? Er kann nicht beides haben. Die israelischen Medien sehen die palästinensischen Ankündigungen überwiegend skeptisch. Denn seit 2007 gab es bereits 5 vergebliche Versöhnungsversuche zwischen Hamas und Fatah.
Bernie Ecclestone ist ein Riese, jedenfalls in der Formel 1. Der heute 83-jährige Brite hat die Formel 1 zumindest seit Anfang der 70er Jahre durch konsequentes Vermarkten erst zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein globales Rennen um Geld. Und an diesem Zirkus hat auch Ecclestone selbst gut verdient. Sein Vermögen wird aktuell auf 3 Milliarden Euro geschätzt. Aber angeblich bedeutet ihm Geld gar nichts, das hat er jedenfalls mal gesagt. Doch genau wegen einer großen Summe Geldes steht Ecclestone seit heute in München vor Gericht. Es geht um den Vorwurf der Bestechung und der Anstiftung zur Untreue. Melanie Roth berichtet.
Beim Betreten des Gerichtssaals gibt Bernie Ecclestone sich noch optimistisch. Ich bin zuversichtlich, die Sonne scheint. Doch schon bald darauf wird es ernst für ihn. Auf diesem Stuhl muss sich der Formel-1-Manager wegen Bestechung in Millionenhöhe verantworten. Er, der sonst die Spielregeln selbst bestimmt, ist gezwungen, den Gesetzen der deutschen Justiz zu folgen. Ecclestone steht zwar nicht das erste Mal vor Gericht, doch bislang ist er immer ungeschoren davongekommen. Diesmal könnte es eng werden. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, Bestechung und Anstiftung zur Untreue im besonders schweren Fall. Mit 44 Millionen Dollar soll er den Landesbankmanager Gerhard Kripkowski bestochen haben, damit der die Formel-1-Anteile der Bank an Ecclestones Wunschinvestor CVC verkaufte.
Nach dem Ergebnis unserer Ermittlungen wollte Herr Ecclestone auf diese Weise einen für ihn unbequemen Anteilseigner, nämlich die Bayerische Landesbank, loswerden. Es hatte konkret den Hintergrund, dass die Bayerische Landesbank aufgrund ihrer Stellung als Mehrheitsgesellschafterin eben für sich mehr Transparenz und auch Mitspracherechte in der, im Geschäft der Formel 1 reklamiert hat.
Denn nach dem Aus für Kirch im Jahr 2002 fielen dessen Anteile an der Formel 1 der Bayern LB in den Schoß, als einer der Gläubigerbanken. Zuständig war damit Risikovorstand Gerhard Kripkowski. Die Banker und die glamouröse Formel 1. Zwei Welten, die nicht so recht zusammenpassten. Ecclestone fürchtete laut Anklage um seine Alleinherrschaft über das Milliardengeschäft und hielt den Landesbanker deshalb mit Schmiergeld ruhig. Die Verteidigung sieht das anders.
Wir gehen jetzt in das Verfahren, um unsere Position zu beschreiben und Stück für Stück aufzuarbeiten. Und wir werden nachher noch das ein oder andere neue Dokument vorlegen, was unter keinen denkbaren Gesichtspunkt mit Behauptungen der Anklage übereinstimmt.
Der geständige Kripkowski wurde 2012 schon zu 8,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt von dem Richter, der auch diesen Prozess leitet. Ecclestone drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Doch der Angeklagte geht schon am ersten Tag in die Offensive, behauptet, er sei Opfer einer Erpressung geworden. Sollte der 83-Jährige tatsächlich verurteilt werden, sind seine Tage als Formel-1-Chef gezählt.
Einen ungewöhnlichen Weg geht der Sozialverband VdK, um die Zustände in der Pflege zu verbessern. Er will per Klage in Karlsruhe Mindeststandards für die Pflege festlegen lassen. Noch einmal die Nachricht mit Jens Rieber.
Der VdK zieht wegen der bestehenden Missstände vor das Bundesverfassungsgericht. Verbandspräsident Masche sagte, die Regierung müsse die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Pflegebedürftige ein menschenwürdiges Leben führen können. Insgesamt plant der VdK 10 Musterklagen, um die ganze Breite der Probleme abzudecken. Der VdK fordert unter anderem grundlegende Verbesserungen für Demenzkranke und eine stärkere Förderung der häuslichen Pflege. Die Börsendaten. In Frankfurt ging der deutsche Leitindex DAX heute annähernd unverändert aus dem Handel und schloss bei 9.549 Punkten. In New York verzeichnete der Dow Jones zum Handelsschluss 16.502 Punkte und verharrte damit ebenfalls nahezu auf Vortagsniveau. Zum heutigen Handelstag jetzt Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Zwei Unternehmen gaben dem gesamten Aktienmarkt heute zunächst positive Impulse: Apple und vor allem Facebook. Die Zahlen von Facebook sind beeindruckend. Der Umsatz legt um sagenhafte 72% auf 2,5 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn verdreifacht sich auf 642 Millionen Dollar. Aktionären trübte im Verlaufe des Tages ihre Freude etwas ein, denn durch die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt drehte auch ihre Aktie erst ins Minus und schloss dann doch im Plus. Auf lange Sicht aber wird, wie bei Facebook, ernsthaftes Bemühen von Erfolg gekrönt und zieht die ganze Technologiebranche mit. Bemerkenswert, weil es dort in den vergangenen Wochen durchaus Dämpfer gab. Das gilt auch für den deutschen Tech-DAX, das Verzeichnis deutscher Technologiewerte. Heute aber steht auch er im Minus bei 1.223 Punkten. Das liegt an den Drohungen aus Moskau in Richtung Ukraine. Und auch die Börse blickt besorgt auf die politischen Geschehnisse im Osten.
Soweit die Nachrichten. Und damit wieder zurück zu Karin.
Wie viele Heilige in der katholischen Kirche verehrt werden, das weiß der Vatikan selbst nicht so genau. Es sind aber Tausende. Und fast 500 davon hat allein Johannes Paul II. Heilig gesprochen. Das ist enorm, denn das waren fast doppelt so viele wie zuvor in gut 400 Jahren. Nun wird am Sonntag der polnische Papst selbst zum Neuheiligen. Nur 9 Jahre nach seinem Tod. Ungewöhnlich schnell also. Doch auf wundersame Weise verbrachte Johannes Paul nach seinem Ableben genau das Wunder, das ihm zum Heiligen noch fehlte. Erst war es nur ein Traum, aber der wurde schon bald vatikanwissenschaftlich bewundert und bestätigt. Walter Breller.
Steh auf und hab keine Angst mehr. Das hat Johannes Paul II. Im Traum zu ihr gesagt. Jedenfalls ist Floribert Mora fest davon überzeugt. Es geschah am 1. Mai 2011, dem Tag der Seligsprechung des 2005 verstorbenen Papstes. Mit diesem Traum begann die wundersame Heilung der Costa Ricanerin von einem Aneurysma, einer Gefäßkrankheit im Gehirn, die bereits ihre linke Körperhälfte gelähmt hatte. Ein Wunder? Selbstverständlich ein Wunder. Niemand kann erklären, warum ich meine linke Seite plötzlich wieder bewegen konnte. So etwas Außergewöhnliches kann nur das Werk Gottes sein. Es gibt keinen Zweifel, dass es ein Wunder ist. Sie hatte die Seligsprechung damals im Fernsehen verfolgt, trotz großer Schmerzen und der Angst zu sterben und ihre Familie zurückzulassen. Die Ärzte hatten ihr gesagt, dass es für ein Aneurysma keine Heilung gebe und dass sie nur noch einen Monat zu leben habe. Erst wenige Wochen zuvor war die ungewöhnlich große Gefäßerweiterung entdeckt worden, die jederzeit zu einem tödlichen Schlaganfall hätte führen können. Auch ihr Arzt glaubt an ein Wunder. Es gibt praktisch keine wissenschaftliche Erklärung für die Genesung. Das haben auch die kirchlichen Wissenschaftler bestätigt, die den Fall überprüften. Da ich gläubig bin, muss ich es als ein Wunder ansehen. Steh auf und hab keine Angst mehr. Das ist in Costa Rica zu einer Hymne auf den Papst und auf das Wunder geworden, wie hier am Palmsonntag. Johannes Paul II. Hatte diese Worte schon einmal zu ihr gesprochen, zu ihr und zu Zehntausenden im Stadion, bei seinem Besuch in Costa Rica 1983. Ihre Heilung hatte Floribert Mora voller Dankbarkeit auf der Internetseite des selig gesprochenen Papstes gepostet. Daraufhin hat sie der medizinische Ausschuss des Vatikan eingehend untersucht und das Wunder bestätigt. Zwar haben sich Aneurysmen auch schon auf natürliche Weise zurückgebildet, aber für Floribert Mora und die katholische Kirche steht fest, es war der heilende Einfluss von Johannes Paul II., zu dessen Heiligsprechung am Sonntag in Rom sie eingeladen ist.
Ja, aber bevor es am Sonntag in Rom soweit ist, kehren wir jetzt noch mal ganz schnell zurück zu allem Irdischen, und zwar zur Wettervorhersage und Carsten Schwanke. Oder hält der Himmel morgen doch was Wunderbares für uns bereit, Carsten?
Ach, so könnte man das durchaus sagen, auch ohne Papst und Heiligsprechung. Und deshalb würde ich sagen, fange ich einmal mit der Karte an, mit der wir normalerweise unseren Wetterbericht aufhören lassen. Und zwar mit dem, was für morgen zu erwarten ist. So sieht's aus. Recht sonnig für die meisten von uns. Erst am Abend wird es im Südwesten Gewitter geben. Und das hier heißt ja vor allem auch für alle Menschen im Norden Deutschlands, die heute noch immer viele graue Wolken hatten. Auch dort wird es morgen Nachmittag deutlich sonniger sein. Hier sieht man noch einmal diese vielen grauen Wolken im Norden, die sich heute teilweise zwar schon aufgelöst haben, aber was ganz anderes ist auch zu sehen auf diesem Satellitenfilm. Da, wo es sonnig war, konnte es ordentlich brodeln. Und wir hatten heute Nachmittag zwei große Gewitterzentren. Das eine in der Lausitz, das andere ganz im Westen. Und in Pulsnitz in Sachsen bzw. in Gronau und Westfalen gab es den meisten Regen innerhalb von nur einer Stunde, 22 bzw. 12 Liter. Jetzt aktuell gibt es noch immer ein aktives Gewitter, und zwar hier im Rheinland. Und aktuell entladen sich die Blitze vor allem zwischen Düsseldorf und Duisburg. Diese Regenzelle wandert aber in den nächsten Stunden weiter nach Nordwesten und wird sich weiter abschwächen. Und das heißt, heute Nacht ist es weitestgehend trocken. Viel wird nicht mehr passieren. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 7 und 13 Grad. Am Alpenrand wird es mit 3 bis 6 Grad eine Spur kühler. Ja, und morgen Vormittag beginnen wir zum Teil schon recht sonnig, zum Teil zum Beispiel in Niedersachsen bis rüber nach Sachsen-Anhalt auch mit etwas dichteren Wolken. Und Richtung Vorpommern kann es einzelne Schauer geben. Ansonsten ist es aber trocken und im Verlauf des Tages wird es überall immer sonniger und am Nachmittag bleibt es sonnig. Dann bilden sich jedoch bald erste Gewitter, zum einen im Erzgebirge, zum anderen im Schwarzwald und zum Abend dann gibt es verbreitet im Südwesten und im Süden zum Teil auch wieder kräftigere Gewitter. Bevor die Gewitter heranrücken, wird es überall warm mit 22 bis 26 Grad. Auch im Norden gibt es morgen einen ordentlichen Temperaturanstieg. Selbst an den Küsten werden 10 bis 18 Grad erreicht. Der Wind weht weiterhin aus östlichen Richtungen. In den nächsten beiden Tagen gibt es eine Zweiteilung. Am Samstag schon ziemlich wechselhaftes Wetter im Südwesten. Am Sonntag nur noch 11 bis 17 Grad in der Südwesthälfte bei vielen Regenwolken. Im Nordosten Osten hingegen auch in den Tagen danach immer noch das bessere Wetter mit Temperaturen von mehr als 20 Grad, Karin.
Ja, mit solch herrlichen Aussichten für morgen beschließen wir die Sendung gerne. Danke, Carsten. Und das war es von uns für heute. Hier diskutiert jetzt Reinhold Beckmann mit seinen Gästen die Frage, warum die Deutschen keine Kinder mehr bekommen. Im Nachtmagazin informiert sie Gabi Bauer nochmal um 0 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.